Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend. Wie schön, dass Sie diesen Samstagabend mit uns verbringen, hier in unserem Übergangssalon, bis das gewohnte Das-Studio eben zurück ist. Auf unserem Sofa heute eine Frau, ja, die man eigentlich auch nicht verpassen sollte. Sie hat nämlich eine unglaubliche Lebensgeschichte, die sie jetzt aufgeschrieben hat. Sie ist Influencerin, Unternehmerin und Model. Herzlich willkommen, Hülya Marquardt.
Dankeschön.
Und ja auch noch Mama, ne? Ja. Und ihr habt, glaube ich, jetzt so ein freies Wochenende sozusagen. Habt ihr Pläne für den Sommerabend heute noch?
Ja, wir wollen tatsächlich noch einmal auf die Reeperbahn und dann...
der Klassiker haben wir.
Genau, der Klassiker. Und ansonsten wollen wir noch was essen gehen. Also es könnte heute spät werden. Bei uns.
Ja, das ist schon dieses, ne? Wenn man dann mal Elternzeit hat, dann will man irgendwie auch ein bisschen Gas geben. Ne?
Ja.
Wir können mal gucken, wie das aussieht, wenn du dich in Schale wirfst, wenn du dich schick machst.
Let's go.
Sag mal, wenn ihr dann irgendwie so plant, heute Abend noch auf die Reeperbahn, guckt ihr euch das vorher an, ob da irgendwelche Einschränkungen sind oder lässt du das einfach auf dich zukommen?
Ich lasse es tatsächlich auf mich zukommen. Also mein Mann und ich, wir ziehen dann einfach los und er ist ja immer dabei. Das heißt, er kann mir dann auch helfen. Ansonsten machen wir da jetzt nicht Großpläne, ne? Wir ziehen einfach mal los.
Ehrlich? Das, ja. Weil, wenn ich so drüber nachdenke, da sind ja überall Treppen oder wenn man mal auf Toilette schnell muss oder so. Solche Sachen, ist doch gar nicht so einfach dann, oder?
Oh ja, das stimmt. Also die Erfahrung machen wir halt auch überall, in allen Städten, dass man halt mit dem Rollstuhl nicht überall hinkommen kann. Aber der Dennis, der trägt mich ja auch sehr gerne. Das heißt, wir sind dann halt, dadurch, dass wir zu zweit unterwegs sind, ist er dann halt immer da und hilft mir auch. Mhm. Genau, aber wir lassen uns das nicht nehmen, wir gehen trotzdem gerne auf.
Ja, und so ohne Vorbereitung, einfach Reeperbahn und wir gucken, was kommt.
Genau.
So. Ja, einer, der bestimmt auch noch feiern geht heute, ist der Bremer Florian Wellbrock. Da zeigt er es an auf dem Foto. Dreifinger Goldtrippel. Der 27-Jährige hat nämlich das dritte Gold im dritten Rennen bei den Schwimmweltmeisterschaften in Singapur gewonnen. Da ist er, genau. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ein Triumph wünschen sich heute wahrscheinlich auch ab 21 Uhr die deutschen Fußballfrauen vor dem wichtigen EM-Viertelfinalspiel Deutschland gegen Frankreich nämlich. Und deshalb schalten wir jetzt nach Basel zu meinem Kollegen Patrick Halatsch. Patrick, erzähl mal, wie ist die Stimmung bei der deutschen Mannschaft und auch den Fans?
Na, wie heißt das so schön? Bilder sagen manchmal mehr als Worte. Wir schauen uns hier mal um. Das ist jetzt gerade noch ein bisschen gediegen. Aber vorhin beim Fanmarsch, der um 17.45 Uhr vom Messeplatz losging, da war schon wesentlich euphorischere Stimmung. Rund 1000 Fans, deutsche Fans waren da, haben sich versammelt und sind dann diesen Fanmarsch hier bis zum Stadion, haben sich anschließend auch mit französischen Fans zusammengetan und sind jetzt just in diesem Moment da hinten angekommen. Die Stimmung ist wirklich sehr gut, sehr gelöst, sehr freundschaftlich und die Stimmung in der deutschen Mannschaft, die ist auch sehr gut. Ich hatte das Vergnügen heute am Mittag im Teamhotel der deutschen Mannschaft hier in Basel zu sein, habe auch gleich den Bundestrainer getroffen in der Lobby. Der wirkte auch mal wieder sehr fokussiert. Ich habe ihn gleich mal nach der Aufstellung gefragt, hat er mir überraschenderweise mal wieder nicht verraten. Das machen sie immer erst kurz vor Schluss. Es wird die eine oder andere Änderung geben in der deutschen Mannschaft, so viel ist sicher. Aber alle sind tatsächlich sehr, sehr zuversichtlich, heute den Schritt ins Halbfinale gegen Frankreich zu schaffen.
Ja, also ist Deutschland denn Favorit?
Ha, das ist eine gute Frage. Frag mal den französischen Trainer, der sagt ganz klar, Deutschland ist der Favorit. Die haben ja schon 8-mal den EM-Titel gewonnen, Frankreich übrigens noch nie. Fragst du den deutschen Trainer, Christian Wück, sagt er, nee, Frankreich ist der Favorit. Die haben in der sogenannten Todesgruppe gegen England und Niederlande alle drei Spiele gewinnen können, eine Menge Tore gemacht, dementsprechend gerade vielleicht aktuell die beste Mannschaft fußballerisch mit Spanien zusammen. Insofern, nee, kann man einen richtigen Favoriten nicht ausmachen. 50-50 würde ich mal sagen. In K.O.-Runden hat Deutschland immer noch die Nase vorn, auch bei der letzten Europameisterschaft 2022. Da standen sich die beiden im Halbfinale gegenüber. Deutschland hat da 2-1 gegen Frankreich gewinnen können. Beide Tore hat eine nicht so Unbekannte gemacht, Alexandra Popp. Die ist heute allerdings nicht mehr mit dabei.
Ah, das schafft dann der andere, die Tore zu schießen. Lieben Dank, viele Grüße nach Basel. Viel Spaß heute Abend. Unser Gast heute ist Hülya Marquardt. Laura Neumeister stellt Ihnen unseren Gast vor.
Sie ist Mama, Ehefrau, Influencerin, Geschäftsfrau. Hülya Marquardt hat sich vielseitig aufgestellt. Auch ohne Beine steht sie voll im Leben. Sie wird mit einem Gendefekt geboren, hat Fehlbildung an Händen und Beinen.
Ich bin mit einer Dysmelie zur Welt gekommen und mit 18 wurde ich dann beidseitig an den Beinen amputiert.
Hülya geht ihren Weg, findet Mittel und Möglichkeiten, um durchs Leben zu kommen. unermüdlich ihre Energie. Auch im Kampf für mehr Inklusion und Barrierefreiheit.
Es ist so wichtig, das zu zeigen und auch sich zu zeigen und sich auch nicht wirklich zu verstecken oder so. Ich glaube, erst dann kann sich was verändern.
Und das tut sie mit hunderttausenden Menschen auf Social Media. Läuft bei Autorin und Influencerin Hülya Marquardt.
Läuft, so heißt ja auch deine Autobiografie, eine Liebeserklärung an dein perfekt unperfektes Leben. Dysmelie, haben wir gerade schon im Beitrag gehört, ist deine Krankheit. Was ist das?
Das ist eine Fehlbildung, also das, was ich auch an den Händen habe, und das hatte ich an den Beinen auch. Das heißt also, ich hatte ganz normal, also Oberschenkel war alles normal, aber die Unterschenkel waren nicht so normal ausgeprägt. Das heißt, die Knochen waren brüchiger und genau.
Genau, so, und das ist eine ein Gendefekt, ne? Ja. Also dein Papa hatte das auch, ne?
Ja, genau. Also er war betroffen, die Beine waren von ihm betroffen, die Hände nicht, und bei mir ist halt beides zusammengekommen.
War das eigentlich bei deiner Geburt deinen Eltern klar? Also haben die sich vorher Gedanken darüber gemacht, dass das eben weitervererbt werden kann?
Also das ist so ein bisschen schwierig, weil es wurde meiner Mutter nicht gesagt. Also mein Vater, die wussten, dass es einen Gendefekt gibt. Aber so wie meine Mutter mir das erzählt hat, war sie ehrlich gesagt ziemlich schockiert, als ich dann auf die Welt kam. Und erst dann hat sie gesehen, dass irgendwas mit mir nicht stimmt.
Und dazu kommt ja noch, deine Mutter kam aus der Türkei und sprach die Sprache in Deutschland gar nicht. Wie haben die beiden geheiratet? Wie kam es dazu?
Also bei meinen Eltern war es so, mein Vater, der ist mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen. Mein Opa war Gastarbeiter und meine Mutter hat mit ihren 6 Geschwistern in der Türkei gelebt und wollte die Schule dort besuchen, bis irgendwann mein Papa sie gesehen hat auf dem Traktor und gesagt hat, sie ist so hübsch, die will ich unbedingt heiraten. Und sie wollte überhaupt nicht heiraten. Das heißt, sie wurde dazu gezwungen, ihn
war
zu heiraten.
Total jung, ne?
Genau, also sie war 15 und mit 16 musste sie ihn heiraten. Also sie wollte es gar nicht.
Nee. Eine Zwangsehe.
Ja, das war eine Zwangsehe. Ja.
Und wie ging es für sie weiter?
Genau, und also auf sie hat man nicht gehört. Sie hat gesagt, sie möchte gerne die Schule beenden. Und als die aber gehört haben, dass mein Vater aus Deutschland und so kommt, dann war so die Idee, es könnte ihr ja besser gehen dort, ne, in Deutschland. Und dann hat meine Mutter die Türkei verlassen, ihre ganze Familie, und dann ist sie nach Deutschland gekommen. Sie hat immer wieder auch erzählt, dass sie mit meiner Oma sehr gut konnte, aber mein Opa hat sie nicht wirklich akzeptiert. Und da gab es wohl immer sehr viele Streitigkeiten. Mhm. Und dann kam natürlich, wie du das gerade auch schon gesagt hast, sie konnte die Sprache halt überhaupt nicht. Und dann noch so ein junges Mädchen, irgendwie ja die Familie gerade verlassen und weiß gar nicht, was da passiert und so. Von daher muss das auch für sie auch sehr, sehr schlimm gewesen sein.
Ja, so jung, ne, als Mutter, ja. 83 wurdest du in Hagen geboren. Wir haben gerade auch das Hochzeitsbild deiner Eltern gesehen. Dann war klar, okay, du hast diese Dysmelie deines Papas geerbt. Daraufhin folgten ganz viele Operationen. Schon, ich glaube, mit 2 Monaten wurdest du schon das erste Mal operiert. Was wurde da immer operiert? Also warum ging das dann immer weiter?
Also operiert wurde ich nur an den Beinen. Mhm. Und mir haben meine Eltern erzählt, dass die auch an den Händen operieren wollten, aber die gesagt haben, nein, das soll sie später selber entscheiden, wenn sie älter ist. Ich bin auch froh, dass sie nicht operiert haben. Aber an den Beinen wurde viel gemacht. Ich habe so eine dicke Akte. Ich weiß nicht so richtig, was alles gemacht wurde. Man sieht es halt auch an den Narben. Also
wie viele OPs kamen dann da?
20 bis zum 6. Lebensjahr, ja. Und das waren ja auch immer so Aufenthalte, weil es auch so von 6 Monaten, ein Dreivierteljahr, also auch wirklich längere Zeit dann auch im Krankenhaus.
War denn deine Mutter mit im Krankenhaus? Nee, die hat ja ihre 2. Tochter dann bekommen.
Genau, also meine Mutter war nicht dabei. Und das heißt, meine Schwester und ich, die mittlere Schwester und ich, wir sind nur 11 Monate. Also ich bin 11 Monate älter als sie. Mhm. Und von daher war sie bei ihr. Und ich war dann halt, ja, im Krankenhaus.
Genau. Alleine?
Alleine, ja.
Und so klein noch. Hast du Erinnerungen eigentlich an die Zeit?
Ja, tatsächlich voll viele Erinnerungen. Also ich kann wirklich, ich hatte auch als Jugendliche immer wieder so Bilder aus dem Krankenhaus, habe ich teilweise immer noch, dass ich auch manchmal davon träume. Also ich habe immer so ein weißes Gitterbett immer vor Augen und dann immer mein Schnuller. Und ich weiß halt auch, dass ich auch, also so auch dunkle Bilder, also dass ich viel geweint habe, das weiß ich auch. Aber ich hatte auch sehr, sehr schöne Erinnerungen an die Krankenhauszeit. Also, genau, ich hatte meine Bezugsperson, die Schwester Gabi. Und Schwester Gabi sah aus wie, sie war halt...
Das ist eine, oder?
Nee, links. Das sind zwei andere.
Ach, sind zwei
Schwestern, die kenne ich
okay,
leider
aber auch rote
nicht.
Haare. Ja, okay.
Ja, genau. Aber die Schwester Gabi sah aus wie Pippi Langstrumpf.
Ach so, mit so langen
Zöpfen. Ja, okay. Also sie hatte so zwei so geflochten, also beide Seiten geflochten und hatte rote Haare. Für mich war sie halt die Pippi Langstrumpf. Und wir sind immer von einem Zimmer zum anderen Zimmer dann gezogen. Und ich durfte.
Was hat sie dir bedeutet damals?
Ich habe sie tatsächlich wie eine Mama, also wie eine Mama gesehen. Sie war sehr, wir waren uns sehr nah. Also ich weiß, dass ich für sie auch viel bedeutet haben muss, weil meine Mutter mir gesagt hat, wenn sie dann zu Besuch kam, dann war meistens die Schwester Gabi dann bei mir und ich durfte bei ihr auf den Schultern sitzen und von einem Zimmer zum anderen gehen. Für mich war sie eine wundervolle Schwester. Also es gab ja noch andere Schwestern. Entschuldigung, es gab auch noch andere Schwestern, aber die Schwester Gabi war einfach sehr präsent.
Du hast auch in dem Buch geschrieben, dass du sie Mama gerufen hast. Und wenn ich mir so vorstelle, wenn deine Mutter dich besucht hat, das muss doch eigentlich schlimm für sie gewesen sein, oder?
Ja, tatsächlich war das schlimm für sie, weil als ich dann mal zu Hause war, für eine gewisse Zeit, dann habe ich gesagt, ich möchte gerne zurück zu meiner Mama gehen. Und sie hat gesagt, das hat sie schon sehr arg traurig gemacht.
Aber sie war auch nicht so oft da, ne? Also deine Eltern waren nicht so oft im Krankenhaus.
Ja,
dann wurdest du ja auch dort eingeschult und dann ging es in die Grundschule. Wie war das dann für dich, die ganze Zeit im Krankenhaus? Oder so viel mehr Zeit im Krankenhaus als eben im Elternhaus. Dann kamst du in diese Grundschule. Es war in Hagen auch, ne?
Ja.
Genau, also du hattest diese Behinderung, du hattest den Migrationshintergrund. Wie haben die Kinder dich aufgenommen?
Also ich habe auch total nette Erinnerungen an die Grundschulzeit. Ich war die Einzige tatsächlich mit Migrationshintergrund und ich bin mit dem Rollstuhl dahin gekommen. Also eingeschult wurde ich erstmal in einem Krankenhaus. Mhm. Ich kann mich noch an die Riesenschultüte erinnern. Ich bin ein halbes Jahr später in die Klasse gekommen und die haben mich alle total herzlich aufgenommen, also in meiner Klasse. Und ich hatte auch eine tolle Lehrerin gehabt, wirklich eine ganz, ganz tolle Lehrerin.
Also wieder im Grunde genommen eine Stütze,
ja,
die so an deiner Seite war. Und auch da war es ja so, du warst lieber in der Schule als zu Hause. Warum?
Ja, also bei uns zu Hause hatte ich als Kind sehr viele Herausforderungen. Das heißt auch körperliche Gewalt, auch seelische, also beides. Und deswegen war das auch sehr schwierig für mich als Kind, mit der Situation umzugehen. Weißt du, du verstehst ja auch als Kind nicht so richtig, was ist denn eigentlich los? Warum verhalten die sich so gegenüber mir?
Und stimmt dein Vater vornehmlich, ne?
Also, genau, mein Vater vor allem, genau. Und ich habe einfach sehr viel, also ich habe gemerkt, dass ich nicht so geliebt wurde, wie sich das ein Kind wünscht.
Du hast sogar gesagt, Hass war in seinen Augen.
Ja, ja.
Wie äußerte sich das?
Also ich habe ihn angeguckt und es war einfach so, der hat das einfach körperlich, also das war schon auch sehr, sehr heftig. Also ich habe es einfach an seinen Augen gesehen und so, wie er mich behandelt hat oder auch was er mir gesagt hat. Das war schon alles für ein Kind ja überhaupt nicht verständlich. Weißt du, du weißt ja auch nicht so richtig, warum ist das so?
Vor allem alle anderen haben dich gut aufgenommen. Ne?
Genau. Mhm. Und ich hatte halt auch meine beste Freundin, bei der ich ja auch ab und an mal übernachten durfte. Und bei denen war das immer alles so schön, so herzlich. Mhm. Und ich habe dann immer gesagt, wieso ist das bei denen immer alles so schön? Und warum ist das bei mir denn nicht? Also so, weißt du, du weißt nicht, woran es liegt. Und es sagt dir auch niemand so richtig, was das Problem ist. Und du denkst halt, irgendwas stimmt mit dir nicht. Aber du kannst auch nicht erklären, was das ist.
Es eskalierte ja auch immer so schnell. Ne? Und ich weiß, im Buch hast du einmal so eine Situation beschrieben, da musstest du Peperonis essen, scharfe.
Ja.
Also, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, ein Grundschulkind. So, ne? Und du eigentlich hättest du ja Unterstützung eher gebraucht. Und das hätte er doch eigentlich auch verstehen müssen.
Ich weiß.
Zumal er diese Erbkrankheit auch hatte.
Ja, also da war irgendwie wenig Verständnis. Da war viel mit Bestrafung, also genau mit der scharfen Peperoni, wenn ich nicht irgendwas vernünftig gegessen habe, wenn irgendwas auf den Boden fiel oder so, dann gab es direkt eine Strafe oder dass ich dann in die Schule gegangen bin und wusste, wenn ich zurückkomme, werde ich bestraft wieder für irgendwas. Also das hat er auch morgens dann angekündigt. Und von daher bist du ja eigentlich auch immer in so einer Stress-Situation. Mhm. Du willst nicht nach Hause, weil du weißt, was da passiert. Ne?
Du bist ja dann auch mit 15 bist du in ein Internat gekommen, hast da dich auch stärken können, aufbauen können. Mit 18 dann die nächste Untersuchung. Und da wurde dir gesagt, dass ein Bein abgenommen werden muss. Du hattest ja auch, glaube ich, auch Schmerzen in den Beinen. Mhm. Also es war dann, so hast du es beschrieben, ja eigentlich auch in Ordnung. Aber was war, als dir gesagt wurde, okay, auch das andere Bein muss amputiert werden?
Das war natürlich erstmal voll schlimm, weil ich wollte einfach keine OP mehr. Ich wollte meine Ausbildung beenden. Also ich hatte gerade die Handelsschule gemacht und wollte einfach nur meine Schule beenden und dann die Ausbildung machen. Und irgendwie hat mir das alles nicht reingepasst. Mhm. Ich habe nur gedacht, ich möchte das jetzt alles nicht, weil ich hatte doch schon so viele OPs und jetzt schon wieder. Und ich wusste ja, wie lange das dauert, bis dann das Ganze dann abheilt und so. Und deswegen war das, und dann natürlich auch Ängste, weil du weißt ja halt auch nicht so, ist es dann wirklich die letzte OP, was kommt dann auf dich zu, werde ich dann laufen, wirklich so einfach laufen können, wie lange dauert das Ganze?
Ich finde, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn einem das gesagt wird. Gut, vielleicht ein bisschen so die Vorbereitung, dadurch, dass es immer wieder Thema war, ne, du viele Operationen hattest, würdest du sagen, dadurch warst du so ein bisschen vorbereitet darauf?
Auf die Amputation war ich nicht vorbereitet, aber dass ich irgendwann mal mit 18 ins Krankenhaus muss, dass da wieder eine große Untersuchung durchgeführt wird, okay, das wusste ich.
Das wusste ich,
aber ich wusste nicht, was genau passieren wird.
Und dann hast du auf Prothesen laufen gelernt, was ich gelernt habe durch dich auch gar nicht so einfach ist, ne? Weil sobald irgendwie eine Unebenheit ist, ist es auch schwierig, darauf zu laufen. Ne? Aber heute bewegst du dich ja mit ganz vielen Fortbewegungsmitteln, Rollstuhl, Prothese, Rollbrett mit den Händen. Ja, es ist alles sehr kreativ, was du dir überlegt hast. Nur, es erfordert ja auch unterschiedliche Kleidung dann, ne? Je nachdem, wie du losgehst. Hast auch selbst eine Modeboutique, kennst dich also aus, darüber werden wir gleich sprechen. Vorher schauen wir auf eine Designerin aus Hannover, die dafür sorgt, dass ihre Klamotten wirklich jedem passen. Marie-Therese Lasserre hat sie besucht.
Diese Mode passt in kein Schema. Am Ende soll aus dem Muster ein Top entstehen. Für Männer, für Frauen, für große, kleine, dicke, dünne. Für Menschen mit und ohne Behinderung.
Ich möchte halt auch meine eigene Persönlichkeit mit einfließen lassen, dass es nicht immer so von der Stange halt aussieht. Und einerseits freut es mich natürlich auch, wenn meine Sachen verkauft werden, aber ich behalte tatsächlich von manchen Sachen auch was und trage das selbst, weil es mir so gut gefällt und ich mich nicht von trennen kann.
Seit 2 Jahren arbeitet die Designerin hauptberuflich für ihr Label. Nutroyce steht für genderneutrale Mode. Keine Konfektionsgrößen, möglichst wenig Abfall beim Nähen produzieren, die Stoffe aus Resten aufgekauft.
Tatsächlich wollte ich das schon ganz, ganz früh werden. Ich glaube, ich habe das so mit 12 gemerkt. Ich habe auch von Vivienne Westwood damals eine Show im Fernsehen gesehen und dachte mir, oh, das möchte ich auch.
Wegen ihrer Gehbehinderung, die sie seit Geburt hat, bekommt Alicia für viele Praktika und Jobs Absagen. Bis sie sich tatsächlich traut, sich für ein 6-monatiges Praktikum in London bei Vivienne Westwood zu bewerben. Die Briten haben keine Berührungsängste und Platz für einen Rollstuhl, den Alicia für längere Strecken täglich braucht. Westwoods Stil, Karos, bunte Farben, Männer-, Frauenmode, alles querbeet.
Das hat mich schon sehr beeinflusst, weil sie ja auch, oder das Label an sich, sehr genderneutral ist und auch gerne Männer in Kleider steckt. Und ich bin ja auch total gegen so Schubladendenken. Ich bin zwar nicht ganz so knallig wie sie, aber versuche auch immer so ein bisschen dieses Karo-Muster mit reinzubringen und auch so einen gewissen Mustermix reinzubringen. Und das möchte ich auch mit einfließen lassen in mein Label.
Models für ihre Mode zu finden ist schwierig. Meistens bewerben sich nur Frauen mit 90, 60, 90 und Kleidergröße 36. Das Top von heute probiert die neue Praktikantin aus Indonesien an.
Es ist ja auch ein bisschen oversize und hat auch so gesehen kein normales Armloch. Ne? Es ist ja in 1 geschnitten.
Ist das so Zero Waste eigentlich?
Fast, ja.
Die Nachhaltigkeit finde ich super. Und halt, dass sie so die Bekleidungsstücke so auf alle Größe gemacht hatte, halt, dass die dann jeder Körperform passt.
55 bis 265 Euro kosten ihre Kleidungsstücke. Manche sind Unikate, von anderen gibt es maximal 10 Stück, um Überproduktion zu vermeiden. Seit Ende Mai verkauft die Hannoveranerin in einem Laden in der List. Für Männer und Frauen, mit oder ohne Behinderung. Die Raffung verhindert, dass Ärmel dreckig und kaputt gehen. Am Bauch zu verkürzen, spart unbequeme Falten. Und diese Wickelhose kann einfach im Sitzen angezogen werden.
Der Markt braucht sowas auf jeden Fall, weil es gibt so viele verschiedene Körper. Und ich sag mal so, nur weil man im Rollstuhl sitzt, möchte man sich ja trotzdem modisch kleiden und möchte gut aussehen.
Ihre Entwürfe, ein kleiner Beitrag für einen großen Wandel mit Style und Wohlbefinden für alle.
Wir haben gerade schon gesagt, wir gehen bei Alicia einkaufen. Ne? Schicke Sachen, oder?
Wir machen, ne?
So?
Können wir nachher mal einfach.
Wie ist das bei dir? Achtest du da irgendwie? Also brauchst du jetzt, keine Ahnung, ob du Prothese hast oder Stubis oder also, dass du die eben abnimmst, die Prothesen. Brauchst du da unterschiedliche Klamotten dann auch?
Also wenn ich mit den Stubis unterwegs bin.
Das müssen wir kurz erklären, was das
sind, ist. Genau, das sind so Art Stiefel, die ich anhabe. Mhm. Da bin ich auch nur 1,7 Meter groß. Dann ziehe ich halt kurze Hosen an. Mhm. Oder auch mal so kurze Röcke. Mhm. Mit Prothesen ziehe ich dann auch gerne Kleider an. Ich mag einfach gerne Kleider. Von daher auch im Rollstuhl oft Kleider. Aber wir haben eine tolle Schneiderin in der Boutique. Und die kürzt mir dann auch die Hosen, wenn ich sie möchte. Und dann macht sie mir das dementsprechend. Von daher, ja.
Sieht man gerade ein Bild, wo du...
Ja. Also ich habe sehr viele Klamotten.
Und jetzt sieht man auch deine Modeboutique, die hast du ja auch mit deiner Schwiegermutter zusammen.
Ja, genau.
Ne?
Genau.
Also es sieht auch, ist ein schönes Bild, weil ihr seid passend auch angezogen zu den ganzen Klamotten.
Da legt auch die Schwiegermama sehr viel Wert drauf, dass es immer alles schön passt. Sie dekoriert ja das Ganze. Und von daher, also ich bin mehr im Hintergrund. Mhm. Sie ist ja auch im Verkauf und ordert viel, also die Sachen. Und manchmal fragt sie mich dann auch, wie ich was finde. Aber ja, ich bin dann so auch alle 2 Wochen auch mal in der Boutique zu sehen. Da verkaufe ich auch mal.
Sag mal, wir haben gerade im Beitrag gehört, dass sie sehr ausgebremst wurde, so bei Praktika oder bei neuen Jobs. Hast du das auch erlebt?
Oh ja, also ich habe tatsächlich, als ich vom Ruhrgebiet ins Schwabenland gezogen bin wegen Tennis, habe ich ganz, ganz viele Bewerbungen rausgeschickt und eigentlich Absagen, viele Absagen, manchmal auch gar keine Antwort. Und von daher habe ich natürlich die Erfahrung auch gemacht, weil oft die Leute einfach Vorurteile haben. Das ist leider so. Also,
was ist denn die Begründung dann?
Ja, das Typische ist so, die wird oft krank sein. Also, ne, sie wird oft krank sein und dann wird man sie nicht so schnell los, wenn du mal eine angestellt hast oder so. Und von daher habe ich diese Erfahrung auch gemacht. Ich habe auch mal so eine Erfahrung gemacht, dass ich gerne in so einem Hotel arbeiten wollte. Aber der Chef hat dann gesagt, das wird die Leute abschrecken. Und deswegen würde er auch niemanden einstellen, die so eine offensichtliche Behinderung hat. Schade,
macht
passiert.
Macht dich das nicht wütend, sowas?
Ich war schon damals, dachte ich schon, schade irgendwie, dass man nicht eine Chance bekommt. Weil wer weiß, vielleicht hätte es ja auch, vielleicht wäre es auch anders gewesen, so. Mit Sicherheit. Aber es ist halt so. Also ich habe letztendlich einen Job bekommen dann, nachdem ich mich selber einfach mal beworben habe. Und irgendwann hat es geklappt. Und darüber bin ich auch sehr dankbar, dass ich meinen Job habe. Und da war das überhaupt kein Thema zum Beispiel.
Vor allem, wenn man einmal in deinen Alltag guckt. Ne? Bei Insta zeigst du ja viel davon. Dann weiß man ja, also ich habe das Gefühl, also ist ja kaum was, was dich irgendwie einschränkt. Also man sieht jetzt gerade, oder vielleicht kannst du das besser erklären, du bist da in der Küche am Kochen, ne, mit deinem Sohn. Fährst Auto?
Ja, also ich mache ganz viel und ich habe ja, wie man sieht, auch unterschiedliche Hilfsmittel. Also mal klein, mal groß, mal im Rollstuhl. Und das ist halt das Coole, weil ich so viele Hilfsmittel habe, kann ich ganz viele unterschiedliche Sachen zum Einsatz bringen. Also wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, bin ich ganz gerne mit diesen kleinen Stubis unterwegs. Mhm. Wir sind auch gleich groß, kann man sagen. Ich bin nur ein bisschen größer als er, aber ich finde das auch toll, weil ich bin total gerne in der Natur unterwegs. Mit einem Rollstuhl ist das schwierig. Und von daher nehme ich dann halt gerne diese Stubis.
Und ist das für den Oberkörper dann? Brauchst du da irgendwie besonderes Training oder so? Ist das irgendwie, keine Ahnung, brauchst du mehr Kraft als andere oder so?
Ja, tatsächlich, weil ich ja sehr viel mit den Oberarmen mache. Mhm. Also mich im Rollstuhl reinsetzen oder in die Badewanne und sowas. Also das heißt, ich mache sehr, sehr viel mit den Armen und deswegen habe ich auch sehr viel Kraft oben. Mhm. Und es ist eigentlich Sport, ja, die ganze Zeit eigentlich Sport.
Ja, Sport, Sport, Sport ist auch, wenn man auf deinen Account geht, das ist da auch viel. Das können wir auch noch mal kurz sagen. Das fand ich nämlich auch sehr bewundernswert, was du alles da so an Sport machst. Hula-Hoop-Reifen.
Ja, das macht voll Spaß. Ich liebe Hula-Hoop-Reifen.
Ach, wie gut du das kannst, da bin ich ein bisschen neidisch.
Das hat aber auch nicht gleich funktioniert. Okay. Also ich hab nur ein bisschen.
So, und jetzt erzähl mal kurz, das ist ein Longboard.
Ja, genau. Das macht richtig viel Spaß. Und mein Sohn kommt auch gerne mit drauf.
Ach, schnell du bist.
Ja, ja, also ich finde auch das cool, mal so neue Sachen auszuprobieren. Also das liebe ich halt auch. Ich bin da recht offen. Und guck einfach mal, wenn ich denke, ja, okay, das könnte ich jetzt mal machen, vielleicht ist das was für mich, dann mache ich das auch. Manchmal stelle ich dann fest, okay, das vielleicht jetzt nicht so. Aber ich finde das allgemein ganz cool, so neue Sachen auszuprobieren.
Sag mal, und wenn du dann so unterwegs bist, wenn andere gucken, was sie vielleicht aus Taktik also gar nicht wollen, aber wenn sie dann starren oder so, weil sie das halt noch nie gesehen haben, wie ist das für dich?
Also ich nehme das wirklich gar nicht so wahr. Also derjenige, der neben mir, also der dabei ist, mein Mann oder so, der fand das am Anfang, dachte, das gibt's ja nicht, die gucken dich alle nur an. Aber ich gucke ja halt auch sehr gerne irgendwo hin und bin ja nicht die ganze Zeit beschäftigt und schaue jetzt, wer guckt mich jetzt alles an. Und von daher, natürlich gibt es Menschen, die gucken und ich kann das auch irgendwie verstehen. Also es ist jetzt auch so, es ist halt auch nicht so, dass man jeden Tag oder dass man eine Frau sieht, die keine Beine hat. Von daher ist das schon erstmal so, okay, da fehlt was oder so, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gezielt irgendwie jetzt gucke, wer guckt mich denn heute alles an und ist das jetzt ein böser Blick oder ist das so ein, eher so, guckt sie eher aus Mitleid oder so, das mache ich nicht. Das ist überhaupt kein Thema für mich.
Okay, ja, weil für Dennis hat es am Anfang noch gesehen, jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Eure Liebesgeschichte, die müssen wir gleich erzählen, das ist nämlich auch eine ganz schöne. Vorher schauen wir aber auf eine Beziehung, da müssen wir sagen, die hat wirklich eiskalt begonnen, wie Elisabeth Bergmann berichtet.
Eiskristalle mitten im Sommer. Natürlich sind es keine echten. Aber Helene Hoffmann will mit den Papierflocken das außergewöhnliche Hobby, das sie und ihr Mann Thomas betreiben, veranschaulichen.
Also im Prinzip würde man das Ding jetzt halt nach draußen stellen. Und jetzt hat es schön geschneit. So, und jetzt wollen wir die hübschesten Kristalle davon aussuchen und sie dann konservieren.
Mit draußen meint sie die Antarktis. Helene Physikerin, Thomas Ingenieur, überwintern 2018 in der Forschungsstation Neumeier 3 des Alfred-Wegener-Instituts. 14 Monate auf engstem Raum, da funkt es.
Ich glaube, wenn man sich entscheidet, in die Antarktis zu fahren und dort zu überwintern, dann braucht man einen gewissen Grad an Grundverrücktheit. Und die anderen Menschen, die da dann mitfahren, die haben das logischerweise auch. Und da hat man dann doch, glaube ich, schon eine Auswahl an Menschen, die zumindest auf einer gewissen Ebene ähnlich ticken.
Also einfach gesagt, die Auswahl war begrenzt, das war meine Chance.
In der Antarktis gibt es nicht viel Ablenkung, nur Schnee und Eis. Das bringt das Paar auf die Idee, Eiskristalle zu konservieren, um so Andenken aus der Antarktis mit nach Hause nehmen zu können. Jeder Kristall ist einzigartig. Das Aussehen hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
Nimm mir das Kleine.
Das Kleine? Ach so, ja, da ist auch das Licht an. Ne? Die habe ich noch gar nicht angeguckt. Ich muss sagen, ich war am Anfang nicht so optimistisch. Ich dachte so, naja, okay, wir können das mal probieren und ja, vielleicht wird es was, vielleicht nicht. Und es hat dann doch tatsächlich viel besser geklappt, als ich, muss ich sagen, mir erhofft hatte.
Und, du musst das Projekt glauben.
Ja, ja, du hast ja recht, du hast vollkommen recht.
Bei der Konservierung verdampft die Flocke langsam und zurück bleibt ein unvergänglicher Abdruck. Das hätte sich Helene schon als kleines Mädchen gewünscht.
Ich erinnere mich, dass ich am Fenster gesessen habe und geweint habe als kleines Kind, weil es geschneit hat und er ist nicht liegen geblieben. Und jetzt jemand zu finden, der eine ähnliche Leidenschaft für Eis und Schnee hat, das finde ich doch schon was Besonderes und was sehr Wertvolles.
Also vorher zu Hause wäre ich, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, ohne Helene mir Schneeflocken draußen zu sammeln, dann zu konservieren und dann in Großformat irgendwo aufzuhängen. Also das gebe ich schon zu.
In der Antarktis erleben sie hautnah den Rückgang des Eises. Deshalb ist der Klimawandel für die Hoffmanns ein wichtiges Thema.
Als Wissenschaftler hat man schon auch eine gewisse Verantwortung, zu kommunizieren, was man denn da eigentlich tut. Dass man es eben den Leuten anschaulich macht, dass sie mal eine Schneeflocke aus der Antarktis in die Hand nehmen können. Das finde ich eben, das hat was Unmittelbares, was dann die Leute auch beeindruckt und vielleicht auch eben Klimaforschung anschaulich macht.
Vergängliches Bewahren, ein Ziel, für das die beiden auch bei eisigen Temperaturen brennen.
Dennis Deinmann, Lehrer, haben wir schon drüber gesprochen. Habt ihr denn eine gemeinsame Leidenschaft?
Ja, wir feiern sehr gerne. Also bei uns im Dorf gibt es so viele Feste und wir sind eigentlich wir gehen von einem Fest zum anderen. Und wir reisen total gerne. Das ist auch sowas, was wir so lieben. Ja.
Moment, sieht man ihn gerade auch. Ihr habt euch kennengelernt über Facebook, ne? Irgendwie, ich glaube, er hat dich angeschrieben, so ging das Ganze los. Erzähl mal, wie ging es weiter?
Ja, und dann haben wir uns geschrieben und auch mal telefoniert und wir wollten ja beide keine Beziehung. Ja, und dann haben wir gesagt, wir treffen uns mal bei Frankfurt in der Mitte, also im Schwabenland, ich komme aus dem Ruhrgebiet, und dann haben wir gesagt, die Mitte ist ja sozusagen Frankfurt, dann treffen wir uns auf dem
geteilter Aufwand.
Genau, auf dem Rastplatz haben wir
uns. Oh, schön.
Ja, war auch sehr romantisch. Also, aber ich wollte nicht in die Innenstadt reinfahren, hat er gesagt, dann treffen wir uns dort und dann... Dann haben wir uns gesehen und haben dann ein paar Stunden in Frankfurt verbracht. Und das war richtig, richtig cool. Und dann hat es gefunkt. Ja.
Wie war das? Also ihr habt vorher schon telefoniert und habt ihr so ein bisschen aus eurem Leben schon erzählt vorher? Oder war das eher so...
Ja, doch.
Also es ging schon in die Tiefe.
Schon, ja. Also ich wusste, was er macht. Und über seine Familie hat er viel gesprochen. Mhm. Und sowas halt alles. Und ich dann ja auch. Und dann fanden wir uns auch total nett. Also wir haben uns wirklich jeden Tag geschrieben und uns unterhalten.
Okay, das war da schon, die Basis war da. Aber es ging ja recht schnell. Du bist dann ins Schwabenland gezogen.
Ja.
Ist ja auch noch mal ein anderes Land, möchte ich nicht sagen. Anders.
Ja, das war schon anders, ja. Also, du musst dir vorstellen, ich habe hier in so einer Großstadt gewohnt. Und da war richtig Halligalli, also mitten in der City.
Ja.
Und dann bin ich in so einem Dorf gelandet.
Und wie haben die dich aufgenommen?
Ja, also ich habe erstmal nicht so viele gesehen. Ich habe gedacht, wo sind die Leute eigentlich?
Ja.
Und wir haben die mich auch. Die waren erstmal ein bisschen zurückhaltend. Das sagt man ja auch von den Schwaben, dass die ja erstmal ein bisschen zurückhaltend sind und erstmal so die Lage checken. Und wenn du sie dann hast du sie für immer so, wurde mir gesagt.
Ich dachte immer, das sagt man über die Hamburger.
Ich weiß, über die Hamburger, genau, da sagt man das auch. Aber im Schwabenland tatsächlich auch. Und ich lieb's dort zu sein. Also ich wohne total gerne da. Aber klar, das hat ein bisschen gedauert. Allein schon die Sprache. Also ich habe natürlich gar nichts verstanden am Anfang.
Neue Sprache auch noch lernen. Ja. So, aber es hat gut in dieser Hochzeit hier nicht geendet. Es ging weiter mit dieser Hochzeit.
Ja.
2017 war das, genau. So, und dann habt ihr ein Kind bekommen. Das ist ja auch noch was. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du schilderst im Buch, dass eine Tante mal zu dir gesagt hat, also das wird niemals passieren. Da warst du wie alt?
Boah, vielleicht 8 oder 9.
So wie was. Fies, ne?
Und dann das hat sie sich nicht gut ausgedrückt, wollen wir es mal so sagen.
Ja.
Weiß nicht, warum sie das so gesagt hat, aber das war schon natürlich auch verletzend.
Aber
wie man sieht, hat es geklappt.
Ja, genau. Und du bist diesen Schritt weitergegangen. Und mit 36 bist du schwanger geworden.
35 war ihr?
35, oder mit 36 hast du das Baby bekommen, glaube ich, ne? Oder
war es? Also 35. Du hast doch recht. Natürlich mit 36. Ich habe doch mit 37.
Ist ja wurscht. 35
ist ja, 36. Egal.
Auf jeden Fall ist das ja schon so. Ich habe auch mit 36 meinen ersten Sohn bekommen. Und da weiß ich noch, kommt jeder zu dir an und sagt, du bist Spätgebärende und so. Das muss man sich alles. Ist ja nicht ohne Risiken. Wie war das bei euch? Habt ihr darüber gesprochen? Es ist spät und du hast diesen Gendefekt. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt?
Ja, tatsächlich wusste der Dennis das ja auch. Ich habe ihm das schon gesagt, dass unser Sohn auch diesen Gendefekt haben kann, dass er auch vielleicht die Behinderung bekommt, so wie ich. Und von daher wusste er das. Und wir haben auch gesagt, wir nehmen unser Geschenk an. Und da ist er, ja. Und wir nehmen unser Geschenk an. Von daher war das egal, ob da jetzt ein paar Finger dran sind oder nicht. Oder
also ihr habt auch nicht die ganze Zeit Tests gemacht?
Nein, nein, das haben wir nicht. Weil wir auch gesagt haben, also für Dennis war das auch ganz klar, dass wir ihn so nehmen, wie er kommt. Also von daher war das überhaupt kein Thema irgendwas.
So. Und dann kam euer Sohn, der ist gesund, der ist fit, sehr fit, habe ich gehört.
Sehr, ja. Der hat richtig Power.
Wie machst du das so im Alltag?
Ja, wie mache ich das? Ich bin tatsächlich natürlich auch auf Hilfe angewiesen von Dennis. Aber wir hatten jetzt wirklich, das ist noch ganz neu, vor 3 Tagen bin ich das allererste Mal mit ihm alleine auf den Spielplatz gegangen. Das war für mich das große Highlight. Also es war wirklich was Besonderes. Und ich hatte das Gefühl gehabt, ich glaube, jetzt könnten wir das mal zusammen hinkriegen. Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, Rangi, ich möchte heute mit dir auf den Spielplatz ganz alleine. Papa ist unterwegs, aber du musst schon auf mich hören. Und dann hat er gesagt, mach ich, Mama. Und dann sind wir auf den Spielplatz gegangen. Das war so was Besonderes. Und ich habe ihn auch jetzt wirklich letzte Woche zum ersten Mal alleine in den Kindergarten gebracht. Und das hat super funktioniert. Vor einem Jahr wäre das mit Sicherheit nicht der Fall gewesen. Aber jetzt, wo er einfach doch mitkriegt und hört, war das jetzt auch wirklich ein sehr, sehr schönes und besonderes Erlebnis auch für mich. Und für ihn auch, weil er war so richtig stolz. Und dann habe ich das Radio aufgedreht, habe gesagt, guck mal, Rangi, und jetzt machen wir das mal zu zweit.
Guck mal, jetzt sieht man auch gerade, wie ihr zusammen spielt.
Ja.
Und umso schöner, dass du das jetzt auch alleine mit ihm machen kannst.
Ja, ne? Total. Ja, ich genieße das jetzt auch. Also wirklich toll. Ja, das fand er zum Beispiel auch immer cool, dass ich mit ihm auf dem Spielplatz überall hin konnte.
Ja.
Gerutscht bin und so. Das war auch echt für mich auch wirklich wie so, als wäre ich noch mal Kind.
Aber es ist ja auch schön, dass du das alles so machst, ne? Also da sieht man dich auf dem Spielplatz.
Genau. Weil die Spielplätze sind ja alles andere als barrierefrei. Deswegen kamen dann halt so andere Lösungen. Oder ich habe gedacht, ich könnte es vielleicht so und so lösen. Und deswegen bin ich auch froh drum.
Ja, das ist auch dieses Motto, was in deinem Buch steht. Einfach machen könnte ja gut werden. Ich finde, das passt da auch wieder so zu. Und das passt auch gut zu Lydika Siewicke. Sie hat sich nämlich eine Weltreise ermöglicht und macht jetzt auf Pellworm einen Podcast, der sich eben auch darum dreht, sein Glück zu suchen und auch umzusetzen. Katrin Brinkmann hat fürs Erste schon mal die Insulanerin gefunden.
Lebensträume zu verwirklichen, das hat Lydia Siewicke viele Jahre umgetrieben. Gerade nach der Trennung von ihrem Mann. Nach 22 Jahren Ehe war es ihr Traum, von Westfalen ans Meer zu ziehen, nach Pellworm.
Weil ich hier die Ruhe habe, kreativ zu arbeiten, Menschen mitzunehmen auf meiner Reise und verbunden zu sein mit der Welt und einer kleinen Insel. Dieser Gegensatz, das macht mich glücklich.
Doch selbst an der Nordsee träumt sie von Aufbruch. Endlich mal die ganze Welt sehen. Silvester 2023 fasst sie sich ein Herz, ganz allein als Frau zu reisen. Knapp 9 Monate ist sie unterwegs mit nur 11 Kilo Gepäck. Fremde Länder, andere Kulturen. Vor allem aber sind es die Menschen, die Lydia begeistern.
Weil es mir deutlich gemacht hat, wie sehr ich von Menschen lernen kann, von jeder Geschichte, die ich unterwegs mitgebracht habe. Allein unterwegs zu sein in der Welt ist ja auch eine Herausforderung in Zeiten wie diesen. In dem Moment, wo ich eine Hilfe brauchte, war jemand da, der mir geholfen hat. Ich bin da so super mitgefahren.
Deshalb will Lydia ihre Erfahrungen mit anderen teilen. Denn sie findet, wir Deutsche sollten mutiger sein beim Träume verwirklichen.
Weil das Thema Träumen in Deutschland nicht so in einem ganz positiven Licht dasteht, nach dem Motto, wir haben jetzt Krise, wir haben jetzt Rezession, wir müssen jetzt besonders hart arbeiten. Ich glaube aber nur, dass die Resilienz langfristig da sein wird, wenn wir uns auch auf Träume besinnen.
Auch das ist Thema ihres Podcasts Dream and Go. Ohne viel Ahnung von Technik oder Schnittprogrammen legt sie einfach los. In dieser Folge mit Patrick Wenke, nach einem Schlaganfall selbsternannter Happyologe.
Du musst dem Glück ein Stück entgegengehen. Das heißt, das fängt damit an, dass du deine Sinne überhaupt schärfst. Mit Träumen kannst du schon mal Dinge im Vorfeld testen, bevor du sie machst.
In jeder Podcast-Folge verweist Lydia Siewicke auf den internationalen World Dream Day. Für den ist sie nämlich Botschafterin, die einzige Deutschlands. Im September schalten sich Teilnehmer aus aller Welt zusammen. Lydia vom höchsten Punkt der Insel aus, dem Leuchtturm von Pellworm.
Oh, wow. Wow. Super schön. Hier sieht man, dass die Welt rund ist, ne? Ja. Der Horizont ist so weit. dass man sich das richtig vorstellen kann.
Die Initiatorin des World Dream Days lernt Lydia Siewicke in New York kennen. Sie ist fasziniert von der Idee, dass Menschen sich weltweit vernetzen, um Träume real werden zu lassen.
Ich überlege mir, wie ich überhaupt erstmal den Welttraumtag bekannt machen kann. Den gibt es seit 14 Jahren. Das erste Mal in Deutschland. Ich habe keine Ahnung von Social Media. Ich weiß nicht, wie man einen Podcast macht, aber ich weiß, wie man mit Menschen spricht. Und ich weiß, dass ich an die Kraft der Träume glaube.
Doch erstmal geht's wieder ans Festland. Sie will ihre Adoptivtochter unterstützen, die nach Puerto Rico auswandert. Lydia will mitfliegen und ein paar Wochen bleiben. Dann muss sie sie loslassen. Gar nicht so leicht für die zweifache Mutter.
Ich bin schon ein bisschen auch in Sorge, wie es sein wird für mich. Aber ich sag mir, die Welt ist klein. Und ich kann jederzeit nach Puerto Rico fliegen. Aber es wird eine Riesenumstellung werden, definitiv. Ja.
Hat sich wohl weiter vererbt, Lydia Siewickes Lebensmotto. Nicht nur träumen, sondern machen.
Ja, das ist dein Motto, ne? Die Kraft der Träume. Was ist es bei dir gewesen? Was hat dir Kraft gegeben? War es so ein bisschen auch dieses Verzeihen? Weil wir haben über deine Kindheit gehört, das war wirklich furchtbar. Schläge, es war wenig Liebe da, die kamen eher von außen. Was war es bei dir?
Also ich habe ja schon als Kind dran geglaubt, dass ich ja so richtig bin, wie ich bin. Also ich war wirklich davon überzeugt, weil meine Mutter mal irgendwann gesagt hat, also sie hat sich Sorgen gemacht, wie es denn bei mir sein wird, ob ich eine Familie gründen kann und so. Und ich habe gesagt, Mama, ich glaube, das hat alles einen Sinn, warum ich so bin, wie ich bin. Und von daher hatte ich wirklich ein tiefes, tiefes Vertrauen, dass es gut ist, so wie es ist. Und ich glaube, das ist das, warum ich auch das Thema Vergebung zum Beispiel, ich weiß, dass das wirklich funktioniert und dass ich dadurch frei geworden bin, indem ich meinen Eltern verziehen habe. Und deswegen fühle ich mich heute viel, viel freier, weil ich nicht mehr in der Vergangenheit hänge, weil ich weiß, ich habe alles selber in der Hand, egal wie die Geschichte früher war und auch unschöne Dinge passiert sind, weiß ich, das ist alles vergangen und ich kann jetzt einfach nach vorne schauen und gucken, dass ich mein Leben selber gestalte.
Und gibt es da irgendwie noch so einen Tipp von dir, dass man nicht mehr zurückschaut, wenn man zum Beispiel sowas hat? Ich weiß, dein Vater hat sich irgendwann bei dir entschuldigt. Ist das dieses Verzeihen in dem Maße? Also ist es das?
Ich habe das vorher schon praktiziert, bevor mein Vater tatsächlich sich entschuldigt hat. Aber es ist so irgendwie so ein aus mir heraus wusste ich einfach, dass es gut wäre, einfach die Geschichte, einfach die Vergangenheit Vergangenheit zu lassen und einfach nach vorne zu schauen. Von daher glaube ich auch, dass es einen Menschen das wirklich glücklich machen kann, wenn man den alten Ballast los wird. Und das hat funktioniert bei mir, würde ich sagen. Ja, absolut.
Und wo wir gerade bei den Träumen waren, ist das so dein, du lebst deinen Traum im Grunde, oder? Mit deinem Kind, mit deinem Mann. So,
ja.
Wenn man euch so zusammen sieht, ist das einfach schön.
Absolut. Also ich denke mir halt, also ich mache mir auch nicht so viele Gedanken. Ich habe ja zum Beispiel, würde ich jetzt nicht sagen, das und das möchte ich jetzt noch irgendwie erreichen, sondern ich finde das ganz cool, da eigentlich total frei zu sein und alles auf mich zukommen zu lassen.
Also eine schöne Liebesgeschichte von dir. Morgen geht es auch um eine von der Sängerin und Autorin Erika Pluha. Die hat sich in ihre Jugendliebe neu verliebt. All das morgen bei uns auf dem roten Sofa. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Ja, vielen Dank an dich, dass du so